Ja, liebe Gottesdienstbesucher, während wir noch unter dem Eindruck dieses wunderschönen Liedes stehen, dachte ich auch, was für ein wunderbares Zeugnis vom Leben mit dem Herrn. Warum ist mir wohl in dem Herrn? Ich denke mal, einige von uns kennen das auch in Englisch, oder? Da sagt das, denke ich mal, noch viel mehr aus. Mit mir steht es wohl beim Herrn. Meine Sache steht wohl beim Herrn. Da schwingt noch mehr Bewusstsein heraus, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Es steht wohl bei mir, mit mir beim Herrn. Ich werde heute über eine ganz wichtige Sache in unserem Leben sprechen. Ich denke, das darf in keinem Zeugnis, in keiner Botschaft fehlen. Es ist etwas so was gravierend Wichtiges, etwas, das unser Leben so doll beeinflusst, dass wir gar nicht ohne können. Und zwar, es wurde schon angesagt, es geht um die Rettung. Die Rettung eines jeden Menschen. Die Rettung wirklich eines jeden Menschen. Das heißt, du bist gemeint. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ganz viel von Rettung gesprochen. Ja, ich denke, wir kennen die Stichworte, Rettung der Banken, Rettungsfonds und so weiter. Und irgendwie fühlt man sich schon damit hineingenommen. Und man weiß, irgendwie hängt man in diesem ganzen System mit bei. Es geht einen doch etwas an, wenn irgendwo irgendeine Bank pleite ist. Und man hofft doch ganz doll, dass diese Rettung wirklich gelingt. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt geht um die Rettung einiger Länder in der EU. Und man ist immer noch nicht sicher, dass die Rettung gelingt. Rettung ist sehr wichtig. Rettung ist etwas, was jeder Mensch braucht. Rettung ist etwas, was ich selbst, wenn ich in der Gefahr stehe, nicht bewerkstelligen kann. Ich werde uns eine Geschichte lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Ganz klar, da ist ein Mann, der braucht Rettung. Apostelgeschichte 16. Ich lese von Vers 25 bis 34. Und zwar waren die Apostel, oder war der Apostel Paulus mit Silas in Philippi, wurde verhaftet für eine bestimmte Tat und war ins Gefängnis geworfen worden. Und jetzt sind diese Menschen in einem Gefängnis, und ich denke mal, die Gefängnisse sahen damals anders aus als heute. Es war irgendein in Stein gehauenes Loch, vielleicht mehr Gänge noch da drin, und da mussten die Menschen drin hausen. Es war feucht, es war kalt. Vielleicht auch verschiedenes Ungeziefer und Tiere, die wir sonst nicht mögen. Und diese Menschen sind jetzt in diesem Gefängnis, Paulus und Silas. Aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich entstand ein schweres Beben, sodass die Grundfesten des Gefängnisgebäudes erbebten. Auf der Stelle öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller lösten sich. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf geweckt und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er, in der Meinung, die Gefangenen seien entflohen, das Schwert und war im Begriff, sich selbst umzubringen. Aber Paulus rief mit großer, lauter Stimme, »Tu dir selbst kein Leid an«, sagte er, »denn wir sind alle hier.« Er forderte Lichter und sprang hinein, und zitternd geworden fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sagte, Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen denen in seinem Hause. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Hiebwunden ab. Und er und alle die Seinen wurden auf der Stelle getauft. Nachdem er sie hinauf in sein Haus geführt hatte, deckte er den Tisch und er frohlockte mit dem ganzen Hause, gläubig geworden an Gott. Er stellt eine Frage, und ich denke, diese Frage ist eine der richtigsten Fragen, die er stellen konnte in diesem Moment. Der Gefängniswärter hat begriffen, obwohl er vielleicht mit Schlüsseln in der Hand vor ihnen stand, dass die Schlüssel jetzt gar nicht gebraucht wurden. Dieser Mann, der eigentlich der Inbegriff der Freiheit für Gefangene war, dieser Mann, der eigentlich den Schlüssel in der Hand hatte und sagte oder sagen konnte, ich mache jetzt auf und du kommst heraus, steht vor einer offenen Tür. Die Schlüssel werden gar nicht gebraucht. Die Rettung, die sich einige Gefangenen von diesem Menschen vielleicht erhofften, war jetzt auf einmal gar nicht mehr nötig. Stattdessen, und das ist das Interessante an dieser Geschichte, fragt dieser Mensch selbst, ihr Herren, Brüder, was muss ich tun, was soll ich machen, damit ich gerettet werde? Die Erkenntnis, dass jemand Macht hat oder dass jemand etwas tun kann, sodass etwas geschieht, wie ein starkes Beben, das seine Macht ganz annulliert, die Macht des Gefängniswärters. Diese Erkenntnis zwingt ihm diese Frage auf. Oft ist es so in unserem Leben, dass wir uns einen bestimmten Ausweg aus unserer Gefahr zurechtdenken. Und wir meinen, das ist der einzige Weg. Und wir meinen, wir müssen nur eine Nachricht von irgendeiner Firma bekommen, da werden wir eingestellt, da ist unser Leben gesichert. Oder wir meinen vielleicht haben es einige versucht, einen richtigen Schein auszufüllen und dann eben reich zu werden. Oder wir meinen, wir würden vielleicht Beziehungen haben zu bestimmten Ärzten und die richtige Medizin bekommen, dann würden wir gerettet sein. Es ist so vieles in unserem Leben, Wege, die wir uns ausdenken, Wege, die unserer Meinung nach die Rettung sind. Und dann merken wir auf einmal, dass jemand anders die Rettung ist. Dass jemand anders derjenige ist, der unser Leben in der Hand hält. Dass jemand anders es ist, der mein Arbeitgeber, der meine Bank, der meinen Arzt, der meine Freunde in seiner Hand hält. Nun, zu dem Begriff Rettung wollte ich noch ganz kurz erwähnen, dass Rettung eigentlich in der Bibel nicht nur die seelische, die Rettung unserer Seele anspricht, sondern oft auch von Rettung gesprochen wird, wenn einfach die leibliche Rettung gemeint ist. Zum Beispiel in Markus 5, Vers 23 lesen wir von einem Gemeindevorsteher, von einem Synagogenvorsteher. Der kommt zu Jesus und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Dass du doch kommen und ihr die Hände auflegen möchtest, auf dass sie heil gemacht wird, im Griechischen steht, gerettet wird. Und sie wird leben. Er kommt zum richtigen Mann, zur richtigen Person und bittet Jesus, dass er seine Tochter heilt. Und wir wissen, Jesus heilt seine Tochter. Sie wird gerettet, leiblich gerettet. Gleich ein paar Verse später, Jesus macht sich auf den Weg zu diesem Haus des Jairus und kommt eine Frau und sagt, wenn ich ihn nur berühren dürfte, so werde ich heil werden. Im Grundtext steht wieder, gerettet werden. Und Jesus rettet diese Frau. In Apostelgeschichte 27 lesen wir die Geschichte von dem, wie der Apostel Paulus auf dem Schiff ist. Und es stürmt. Das Schiff ist festgefahren und die Wellen zerschlagen das Heck des Schiffes. Und nun gab es da ein paar schlaue Leute, sie meinten, sie müssten sich selbst retten. Und fingen an, das Beiboot herunterzulassen, in der Meinung, die anderen würden es nicht bemerken oder sie sagten, sie wollten den Anker auswerfen. Und dann sagt der Apostel Paulus, wenn diese fliehen, werdet ihr nicht gerettet. Welche Rettung meint der Apostel Paulus? Die leibliche Rettung, die Rettung vor dem Ertrinken. Wir gebrauchen dieses Wort sehr oft auch im Alltag. Ich habe es auch schon sehr oft gehört, du bist meine Rettung. Ja, wenn man in irgendwelcher Schwierigkeit steht, man gebraucht dieses Wort so einfach und so leicht. Obwohl es eine sehr, sehr tiefe, eine sehr besondere Bedeutung in unserem Leben hat. Kinder, die in der Schule sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht in der Klassenarbeit, bekommen auf einmal einen rettenden Gedanken, so nennen die das. So ist die Rettung eigentlich alltäglich in unserem Leben. Und hier kommt auf einmal einer, der aus der Gefangenschaft befreien kann. Ich komme zurück wieder zur Apostelgeschichte 16. Hier kommt einer auf einmal, der die Macht hat, jemand zu befreien, jemand sozusagen zu retten. Und er sagt, Herrn, im Griechischen steht Kyrios. Es ist eigentlich eine Provokation. So wurde nur der Kaiser in Rom genannt. Herrn, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Der Apostel Paulus fragt nicht nach seinen Neurosen. Er fragt nicht danach, was hast du Schweres durchgemacht? Er fragt nicht danach, welche Krankheiten du hast oder welche Schwierigkeiten hast du. Er fragt auch nicht danach, wie schwer er es hat, sich jetzt zu verantworten vor seinen Vorgesetzten, weil die Gefängnistüren offen gewesen sind. Er sagt ganz klar und ganz deutlich, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein ganzes Haus. Der Glaube wird hier als Schlüssel genannt, als Schlüssel dafür, um gerettet zu werden. Wie erfahre ich Rettung? Mir wurde ein Vortrag von einem sehr bekannten Ausleger sehr zur Hilfe. Und zwar ist es der Herbert Janssen und der sagt immer wieder, man kann unsere Rettung in drei Etappen aufteilen. Einmal, ich wurde gerettet, damals, als ich von meiner Sünde befreit wurde. Ich werde gerettet von den Auswirkungen der Sünde heute, während meines ganzen Lebens. Und ich werde einst gerettet werden, wenn Jesus wiederkommt. Diese Begriffe, die werden in der Bibel nie vertauscht. Diese Begriffe sind alle drei in der Bibel vorhanden. Um das besser zu verstehen, werde ich sie ein wenig ausführen. Ich wurde gerettet. Wenn wir die Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen, so lesen wir davon, dass sehr viele Menschen auf einen Schlag in einer Nacht oder an einem Tag gerettet wurden. Apostelgeschichte Kapitel 2, da kommt der Heilige Geist auf die Jünger. Und Petrus kommt zu den Mengen hinaus und sagt ihnen, was dieses zu bedeuten hat, was das für ein Ereignis ist. Und dann nennt er eine bestimmte Stelle aus dem Joelbuch. Ich werde uns diese Stelle lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Von Vers 17. Und es wird sein, in den letzten Tagen, sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine leibeigenen Knechte und leibeigenen Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde geben. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und offenbar werdende Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, was wird er? Er wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Diese Ereignisse, die im Buch Joel stehen, es ist mir aufgefallen, die sind noch nicht alle in Erfüllung gegangen. Einiges ist schon erfüllt. Einiges steht noch aus. Frage an uns. Wieso schickt Gott Gerichte und Schwierigkeiten in das Leben der Menschen? Wieso steht hier geschrieben, dass die Sonne sich verfinstern wird und in Blut verwandeln wird, ehe der große Tag kommt? Der einzige Sinn dessen ist, dass Gott dich retten will. Gott schickt kleinere Gerichte vor, damit du, damit ich, damit jeder von uns erkennt, das große Gericht kommt. Das große Gericht wird kommen, weil alles, was in der Bibel prophezeit wurde, bis jetzt sich erfüllt hat. Jedes kleines bisschen, was prophezeit wurde, hat sich erfüllt oder es wird sich noch erfüllen. Und deswegen sagt der Apostel Petrus, und es wird geschehen, oder Joel schreibt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Was heißt es, den Namen des Herrn anzurufen? Wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, Apostelgeschichte 2, so merken wir, dass der Petrus noch vieles mehr nennt, um Menschen klarzumachen, wie kann man gerettet werden. Rufe den Namen des Herrn an, so wirst du gerettet. Rufe ihn an. Die Tatsache dessen, dass wir jemanden anrufen, setzt voraus, dass wir auch ihm Glauben schenken, dass wir ihm Vertrauen schenken. Rufe ihn an, in der Weise, wie es uns die Bibel sagt, und du wirst gerettet werden. Ein anderer Vers in diesem gleichen Kapitel, das ist der Vers, sind die Verse 36 bis 38. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr kreuzigtet. Als sie das hörten, waren sie ins Herz getroffen und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel. Was sollen wir tun, Männer, Brüder? Sagten sie. Petrus sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde auf die Vergebung der Sünden hingetauft, auf den Namen Jesus Christus und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wenn ein Mensch erst so weit gekommen ist, dass er fragt, was soll ich tun, dann ist schon sehr, sehr viel Arbeit an diesem Menschen geschehen. Ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen einfach fragen, wozu ist dieser Jesus gekommen? Ich brauche ihn gar nicht. Manch einer verdächtigt und sagt, ihr macht erst ein Problem und dann wollt ihr es lösen mit eurem Jesus. Ich bin gar kein so schlechter Mensch. Ich brauche keine Rettung. Eine Frage. Zur Zeit Noahs sprach dann jemand von einem Tod durch Ertrinken? Ich stelle mir das so vor, die Menschen lebten sicher. Die Menschen lebten in den Bergen. Es war hoch, die Flüsse waren irgendwo unten. Wo konnte so viel Wasser kommen, wo wir drin ertrinken können? Warum sprach Noah von einer Flut, die die ganze Erde bedecken wird? Wie konnte er das? Nur, weil Gott es ihm gesagt hatte. Und die Flut kam. Und sie mussten alle ertrinken. Wie können wir sagen, dass wir Rettung brauchen? aber nur deswegen, weil Gott es uns sagt. Und er wird kommen. Und es wird geschehen. Jeder Mensch braucht Rettung. Ein jeder Mensch braucht Rettung. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott so heilig ist, dass keine einzige Sünde vor ihm Bestand hat, keine einzige. Und das versuche ich auch in den Gesprächen immer wieder zu sagen und sage, du bist zwar kein schlechter Mensch und ich mag dich als Mitarbeiter, aber irgendwas in deinem Leben ist gewesen und da hat mir noch keiner Nein gesagt, was nicht gut war. Irgendwas ist in deinem Leben gewesen, das Sünde war. Und deswegen brauchst du Rettung. Du kannst diese Sünde nicht abwaschen durch deine guten Taten. Du kannst die nicht abwaschen durch viel Spenden, durch alles Mögliche, was du tust. Du kannst es nicht. Nur Gottes Sohn, der für dich gekommen ist, um für diese deine Sünde zu sterben, nur der kann diese Sünde abwaschen. Es geht nicht anders. Eine Sünde, die begangen ist, ist begangen. Und ich bin so dankbar und froh dem Herrn, dass er es möglich gemacht hat, dass das keine Sackgasse ist, dass das nicht etwas ist, was endgültig ist, wenn ich etwas getan habe, was böse ist, sondern dass er mir die Vergebung schenkt. Und er sagt, mein Sohn ist für dich gekommen und für diese Sünde ist er gestorben. Du darfst in den Himmel nicht hineinkommen, wenn du nicht genauso heilig bist wie Gott selbst. Das kannst du nur erreichen, wenn du Jesu Opfertod für dich annimmst. Das ist der einzige Weg, das ist die Rettung. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr kreuzigtet. Als sie das hörten, waren sie ins Herz getroffen und fragten, was sollen wir tun? Wäre schön, wenn heute Menschen so reagieren würden. Ich wünsche mir das so sehr, dass jeder Mensch, der diese Worte hört und diese Gewissheit der Rettung noch nicht hat, so antworten könnte. Die Abkehr vom vorherigen Leben und Hinkehr zu Gott, das nennt die Bibel Buße. Es geschieht auch in unserem Leben als Christen sehr oft, dass wir etwas tun, was Sünde genannt wird. Und es ist sehr gut, wenn wir in diesem Fall auch genauso bekennen. Es war mir sehr wichtig, als das Wort bekennen von einem Bibelausleger erklärt wurde. Im Griechischen heißt das, soviel ich weiß, genauso oder genauso etwas sagen wie Gott oder etwas genauso nennen, wie Gott es nennt. Das ist bekennen. Wie oft bekenne ich? Decke ich vielleicht meine Sünde damit zu, dass ich sage, naja, ich bin halt so ein hitziger Mensch, entschuldige mich. Ich sehe das immer sehr oft, wie schwer das Kindern fällt, sich zu entschuldigen. Es muss manchmal ein paar Mal gesagt werden, bis das Kind hingeht und sich entschuldigt. Es geht schon an die Substanz. Haben Sie schon mal versucht, die Sünde so mit Namen zu nennen, wie sie wirklich ist? Dass man zu einem Menschen kommt und sagt, bitte vergib mir, ich habe gelogen. Bitte vergib mir, ich bin lieblos gewesen. Das war abgrundlos lieblos, was ich getan habe. Ich würde uns raten, das mal zu praktizieren. Denn Gott nennt die Sünde mit Namen. Gott nennt die Sünde so, wie sie wirklich ist. Und wenn Sünde in unserem Leben da ist, soll sie bekannt werden. Soll sie wirklich bekannt werden. Buße ist ein Weg zur Rettung. Denk daran, deine Rettung steht auf dem Spiel. In Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, Vers 40 lesen wir die Bestätigung dessen, was der Apostel Paulus mit diesem ganzen Kapitel hier, mit diesem ganzen Ausführen gemeint hat. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40. Und mit noch vielen anderen Worten bezeugte er mit Ernst und rief er auf und sagte, lasst euch retten von diesem krummen Geschlecht. Lasst euch retten. Ich werde gerettet. Das war, jetzt eben sprach ich über das, was über ich wurde gerettet gesagt wird. Damals, als wir uns bekehrt haben, damals, als wir unsere Sünden bekannt haben, bekamen wir die Rettung. Wir bekamen die bedingungslose Rettung von Gott. Aber in der Bibel wird auch davon gesprochen, wie ich gerettet werde, wie ich jeden Tag gerettet werde. Und zwar lesen wir zum Beispiel in Jakobus Kapitel 1, Verse 19 bis 21. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes bewirkt nicht Gerechtigkeit Gottes. Deshalb, nachdem ihr allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt, nehmt in Sanftmut in euch auf das eingepflanzte Wort, das Kraft hat, eure Seelen zu retten. Nehmt dieses Wort in euch auf, das Kraft hat. Dieses Wort hat Kraft, eure Seelen zu retten. Philipper 3, Verse 2 bis 11. Ich denke, diesen Abschnitt ist auch ganz wichtig, dass wir den lesen. Da geht es dem Apostel darum, dass seine Rettung zur Vollkommenheit gebracht wird. Dass er durch in seinem Alltag, in all dem, was er tut, in all dem, was er erreichen will, dass er damit bewirkt, dass Gott ihn rettet. Philipper Kapitel 3, Verse 2 bis 11. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott in Verehrung dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertraut haben. Wiewohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn ein anderer meint, Grund zu haben, auf Fleisch zu vertrauen, ich mehr. Beschneidung am achten Tage aus dem Geschlecht Israels, dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig geworden. Das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, dieses habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Ja und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges Christus Jesus zu kennen, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor. Und ich achte es dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, in welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinem Tode gleichförmig gemacht werde, ob ich wohl zur Auferstehung von den Toten gelangen möchte. Der Apostel Paulus schildert hier es auf ganz ergreifende Weise, was seine Prioritäten sind im Leben. Was ihn bewegt. Und er sagt, Christus ist derjenige, der ihm dieses ermöglicht. Christus ist die Hauptperson für unsere Rettung. Christus ist derjenige, der ihn zur Auferstehung bringen wird. Das heißt zur Rettung. Zur Rettung vor dem ewigen Tod. Christus. Ich fange mich oft in dem Gedanken, dass ich mein Tun beurteile. Ich denke, es geht vielen so. Dass ich mein Tun beurteile und mich frage, war das gut genug? Hat Gott das für gut befunden? was ich gesagt habe, was ich getan habe. Ich denke, wir sollten aufpassen an dieser Stelle. Weil Jesus Christus, Gott selbst, derjenige ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Er bewirkt sogar die Taten. Er hat sie vorbereitet im Voraus, die wir tun werden. Gott ist derjenige, der uns die Rettung schenkt. Jesus Christus ist derjenige, der uns so leben lässt, wie wir leben. Und wenn er es nicht tun würde, würden wir es auf keinen Fall können. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wären vielleicht noch irgendwie Christen, aber wir könnten es nicht. Jesus Christus ist der Weg zur Rettung. Jesus Christus ist in unserem Alltag derjenige, der uns rettet von unseren Sünden, von den Auswirkungen der Sünden. Er ist derjenige, der uns immer wieder vergibt, wenn wir gesündigt haben. Jesus Christus allein. Und nun zu dem letzten Punkt: Ich werde gerettet werden. Ich werde gerettet werden. Philipper 3, Verse 20 und 21. Denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, damit er seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet wird, nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Warum erwartet der Apostel Paulus einen Retter? Ist er nicht schon gerettet? Hat er nicht schon die Rettung? Der sagt ganz klar: Denn unsere bürgerliche Heimat hat ihren Bestand in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Dort erst sind wir Gerettete in vollendeter Form. Dort erst sind wir gerettet von dem, nicht nur von unserer Sünde, die wir getan haben, von der Strafe. Dort sind wir nicht nur Gerettete in dem Sinne, dass Gott uns jeden Tag rettet und jeden Tag Schutz gibt vor Sünde. Dort erst sind wir befreit von der Gegenwart der Sünde. Dort wird es keine Sünde geben. Dort wird es wirklich nichts geben, was uns an Sünde erinnert. Dort sind wir wirklich vollendet gerettete Menschen. Offenbarung 21, Vers 8 schildert uns, wie Gott diese Rettung vollbringen wird. Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feiglingen und Ungläubigen und Greulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird der Teil im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist die Rettung für diejenigen, die Jesus angenommen haben. Das ist die endgültige Rettung. Freust du dich auf diesen Tag? Kannst du sagen, ich wurde gerettet? Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast und ihn als Schutzschild benutzen kannst und sagen: Herr, ich bin zwar Sünder und ich sündige immer wieder, aber ich habe einen, der für mich gestorben ist. Die ganzen 10 Kapitel Hebräerbrief, die sollten wir dafür lesen, wird uns ganz klar gezeigt, wie viel herrlicher Jesus ist als alle Opfer, als alle Heiligtümer, als all das, was die Juden vorher gehabt haben. Wir haben einen Hohepriester, der für uns dasteht und gerade steht. Er ist das Opferlamm, das für uns gestorben ist. Er ist der Retter. Kannst du sagen, ich wurde gerettet? Du musst deswegen Jesus ganz klar und deutlich um die Vergebung deiner Sünden bitten, vor Gott deine Sünden bekennen und sagen, Herr, ich nehme dein Opferlamm, das für meine Sünden gestorben ist, an. Ich rufe dich an, oder ich kann es mit anderen Worten sagen. Ich nehme dich an in mein Herz. Ich will mit dir leben. Herr, sei du mein Retter. Und dann tut er das. Und er tut das ohne Zögern. Und das ist das Gute daran. Dies ist etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Die ihn aber anrufen, die wird er retten. Das verspricht er. Tu diesen Schritt. Das ist der wichtigste Schritt deines Lebens. Denn retten kannst du dich selbst nicht. Das geht nicht. Wenn du dieses getan hast, kannst du dir sicher sein, dass Gott dir helfen wird, jeden Tag in dieser Rettung zu leben. Und jeden Tag aufs Neue sein Wort hochhalten, wie wir in Philippa gelesen haben. Denn sein Wort hat Macht, hat Kraft, uns zu retten. Psalm 119, Vers 11. Stapele das Wort in deinem Herzen auf, bewahre es auf und du wirst gerettet werden, damit du nicht sündigst gegen Gott. Es ist sehr wichtig, dass wir dies in unserem Leben beachten. Und wenn diese zwei Schritte vollendet sind, können wir sicher sein, es wird kommen. So wie Noah sagen konnte, es wird eine Flut kommen und alle werden ertrinken, so sicher können wir sagen, es wird der Tag kommen. Da wird Gott sagen, die Gnadenzeit ist zu Ende. Und er wird auf diese Erde kommen und er wird alle Menschen richten. Und wohl uns, wenn wir dann einen Retter haben. Wohl uns, wenn wir dann einen Retter haben, der uns von der Gegenwart der Sünde befreit und wir für ewig bei ihm sein können. Tu diesen Schritt. Tu es. Du wirst es nie bereuen. Jesus verspricht uns kein gutes Leben, kein Leben, das uns mehr Gesundheit schenkt, kein Leben, das uns Reichtum schenkt. Aber er verspricht uns ein Leben in Rettung und dauerhaft. Und ein Leben, das einst Rettung in Vollendung sein wird. Amen. Ich schlage vor, dass wir nach aufstehen und unseren Herrn anbeten.